Deutschlandfunk Nova. Update.
Mit Ralf Günther.
6 Jahre arbeiten, dann ein halbes Jahr lang frei haben. Und der Staat zahlt dir die Krankenkasse und legt nochmal einen 1.000er pro Monat drauf für dich. Ein Vorschlag von SPD-Generalsekretär Lars Klingbeil, mit dem wir gesprochen haben. Natürlich hier in Deutschlandfunk Nova. Er sagt, also diese Auszeit mit Grundeinkommen ist wichtig, denn...
Die Aussage, dafür bräuchte ich eigentlich mal Zeit, dass die immer mehr wurde. Und ich glaube, es gibt einfach viele Menschen, die stecken im Berufsalltag drin, die stecken in anstrengenden Jobs an. Und das, was Zeit für Familie, Zeit für Ehrenamt, Zeit für Erholung, Zeit auch für eine Neuorientierung. Da gibt es einen großen Bedarf.
Also Batterien aufladen, sich neue Impulse holen, fortbilden, das ist gleich Thema hier im Update-Podcast vom Mittwoch. Klar sprechen wir aber auch über den Ausgang der US-Kongresswahlen. Der Präsident ist glimpflich davon gekommen, Trump. Die Demokraten haben die Mehrheit im Repräsentantenhaus. Den Senat konnten die Republikaner behalten. Die Parteien müssen jetzt irgendwie Kompromisse finden.
So we can look at us, they can look at us. Now we can look at them.
Sie können uns untersuchen. Wir können Sie untersuchen. Ein Hin und Her. Politisch könnte das gut für mich sein, denn ich bin besser in dem Spiel als Sie. Oder wir arbeiten zusammen. Man kann nicht beides gleichzeitig tun, denn wenn Sie das eine tun, dann tun wir nicht das andere.
Und sehr schöne Social-Media-Geschichte hier bei uns. Das ARD-Studio New York twittert vorgestern Abend eigenartigerweise bitte per E-Mail direkt an Marie. Ich bin heute nicht im Office. Und viele bei Twitter haben sich gefragt, Hashtag wer ist Marie? Wir beantworten die Frage gleich. Also wir sprechen mit ihr, mit der echten Marie im Podcast des Updates vom 7.11.2018.
Deutschlandfunk Nova.
So, rum sind sie, die Kongresswahlen in den USA. Ihr habt es bestimmt schon mitbekommen, die Demokraten haben die Mehrheit im Repräsentantenhaus zurückerobert. Trumps Republikaner behalten die Mehrheit im Senat, können sie sogar leicht ausbauen. Peter Neuhaus aus den Deutschlandfunk Nova Nachrichten. Für die Republikaner wird es jetzt nicht unbedingt leichter in den kommenden 2 Jahren, ne?
Ja, liegt einmal daran, dass die Demokraten im Repräsentantenhaus jetzt Gesetze blockieren können. Ein Beispiel, Trumps Mauer zu Mexiko. Aber es könnte auch an einigen Personen liegen, die beachtliche Wahlerfolge für die Demokraten geschafft haben und das Parlament vielseitiger machen, vor allem weiblicher. Ein Beispiel, Ilhan Omar.
I am America's hope and the president's nightmare.
Sie bezeichnet sich als Amerikas Hoffnung und als Albtraum des Präsidenten. Omar ist 36 Jahre alt, geboren in Somalia in Ostafrika und sie hat sich in Minnesota durchgesetzt. Zieht jetzt als eine der beiden ersten Musliminnen ins Repräsentantenhaus ein, zusammen mit Rashida Tlaib, Tochter von palästinensischen Einwanderern. Die 42-Jährige hat im Bundesstaat Michigan gewonnen.
Was haben die beiden inhaltlich so zu bieten?
Sie gehören zum linken Flügel der Demokratischen Partei, sind also weit weg von den Republikanern. Omar und Tlaib wollen sich als Kinder von Einwanderern und Vertreterinnen einer Minderheit als Gegenstimmen zu Präsident Trump etablieren, der gegen Muslime und Einwanderer hetzt. Was für beide gilt, sie sind nicht unumstritten.
Woran liegt das?
Das liegt an ihrer Position zum Nahostkonflikt. Tlaib unterstützt eine Anti-Israel-Kampagne. Auch Omar äußert sich sehr kritisch über die israelische Regierung. Deshalb wurde ihr auch schon Antisemitismus unterstellt, was sie entschieden zurückgewiesen hat. Innenpolitisch haben beide auch ähnliche Positionen. Krankenversicherung und medizinische Versorgung für alle und eine Erhöhung des Mindestlohns.
Das sind also die ersten Muslimen im Repräsentantenhaus. Gibt es noch mehr Historisches?
Ja, es gibt so etwas wie einen neuen Rekord, nämlich die jüngste Abgeordnete, die es jemals in den Kongress geschafft hat. Mit 29 Jahren hat sich Alexandria Ocasio-Cortez aus New York durchgesetzt.
Obwohl ich zum ersten Mal kandidiert habe, obwohl wir kein Geld hatten und obwohl ich aus der Arbeiterklasse komme, haben wir gewonnen.
Ocasio-Cortez gilt für manche schon als mögliche Geheimwaffe gegen Donald Trump. Sie ist sehr schnell aufgestiegen zum Aushängeschild des linken Parteiflügels der Demokraten. Ocasio-Cortez ist sozusagen das Gegenteil von Trump. Jung, weiblich, hispanische Wurzeln, aufgewachsen in der Bronx. Sie bezeichnet sich als demokratische Sozialistin.
Wie ist ihre Politik? Sie ist ja sehr nah an Sanders.
Genau, eindeutig links. Ocasio-Cortez will, dass Colleges nichts kosten. Sie ist auch für eine staatliche Krankenversicherung und sie will die Grenzpolizei ICE abschaffen. Und Klimaschutz ist für sie auch ein ganz großes Thema.
Was ganz toll ist, wir reden hier nur über Frauen.
Ja, liegt wohl daran, dass die Politikerinnen einen neuen Rekord aufgestellt haben. Mindestens 99 Frauen sind ins US-Repräsentantenhaus eingezogen, vor allem für die Demokraten. So weiblich war die Kammer noch nie.
Trotzdem gibt es auch Männer, über die wir sprechen müssten?
Ja, auf jeden Fall. Da ist einer, der es nicht ins Repräsentantenhaus geschafft hat. Der demokratische Hoffnungsträger Beto O'Rourke ist sehr knapp gescheitert an Ted Cruz von den Republikanern. Trotzdem ein Achtungserfolg, weil das Ganze in Texas stattgefunden hat. Seit Jahrzehnten ist Texas republikanisch und dann lohnt sich noch ein Blick in den Bundesstaat Colorado. Da heißt der neue Gouverneur Jared Polis. Mit ihm steht jetzt zum ersten Mal ein Politiker an der Spitze eines US-Bundesstaates, der offen schwul lebt.
Die Kongresswahlen in den USA haben viele Geschichten geliefert. Einige davon gab es hier bei uns in Deutschlandfunk Nova von Peter Neuhaus aus unserer Nachrichtenredaktion.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Jetzt kommen ein paar Zahlen, die müsst ihr nicht glauben, aber sie sind rausgekommen bei einer Studie. Rund 40% der Deutschen könnten sich vorstellen, in einem autoritären Deutschland zu leben. Und über die Hälfte der Menschen fühlen sich durch die, in Anführungsstrichen, vielen Muslime als Fremde im eigenen Land. Das sind zwei Aussagen, die bei einer Studie der Universität Leipzig rausgekommen sind. Ziemlich viele Menschen wurden befragt, 2500 Bürger. Und bei 24,1% war klar, dass sie ausländerfeindlich sind. Die Zahl ist von 2016 bis 2018 um rund 4 Prozentpunkte hochgegangen. Warum entwickelt sich ein großer Teil unserer Gesellschaft in diese Richtung und sehnt sich vielleicht sogar nach einer nicht demokratischen Führung? Dr. Oliver Decker von der Universität Leipzig hat diese Studie betreut. Herr Decker, also über die Hälfte der Deutschen fühlen sich fremd im eigenen Land. Lebe ich da jetzt einfach nur in einer komplett anderen Social Bubble oder wieso höre ich diese Aussage eher selten?
Naja, ich vermute tatsächlich, dass es da auch drauf ankommt, wen man wo trifft, und das stimmt. Es gibt unterschiedliche Milieus, in denen solche Ressentiments unterschiedlich stark geäußert werden. Das ist ziemlich klar. Und wir sehen auch, dass es einen Zusammenhang gibt zwischen dem Leben von Migrantinnen, Muslimen und anderen Menschen in ihrem Umfeld und den Ressentiments gegen sie. Je weniger Migrantinnen da sind, umso stärker sind die Ressentiments, die sich auf sie richten.
Aber 56%, also deutlich mehr als die Hälfte der Deutschen, diese Zahl hat mich dann doch etwas erschreckt. Das ist ja fast so, als wäre ich unnormal.
Ja, das ist ein erschreckend hoher Wert. Und dass er sich tatsächlich auch derart klar auf Muslime richtet, also Religion hier ein Konfliktfaktor ersten Ranges geworden ist, muss uns auch stark zu denken geben. Die Abwertungsbereitschaft, die Bereitschaft zur Diskriminierung ist in der Bundesrepublik sehr verbreitet. Wir haben es nur einige Zeit durch den Rückgang der Ausländerfeindlichkeit bis 2014 tatsächlich erstmal nicht so stark wahrgenommen. Aber allgemeine Abwertung von Migranten ist wieder gestiegen und das hohe Niveau bestimmter Gruppen der autoritären Aggression gegen bestimmte Gruppen ist tatsächlich sehr erschreckend.
Schauen wir nochmal genauer auf die Gründe, wieso Menschen so denken und fühlen. Der Punkt, dass sich 40% von uns vorstellen könnten, in einem autoritären Staat zu leben. Das hatten wir doch schon mal. War scheiße damals. Woher kommt diese Offenheit für so eine harte staatliche Hand?
Ja, man muss auch dabei sehen, dass es nicht unbedingt so klar Faschismus sein muss. Und der Gedanke, den wir hierbei im Hintergrund haben, ist, dass im Grunde genommen fast alle Gesellschaften auf autoritäre Verhältnisse setzen. Das geht um die Abstufung, um die es geht. Fast jede Gesellschaft übt mehr oder weniger stark Druck auf ihre Gesellschaftsmitglieder aus. Und genau diese Gradunterschiede, die machen sehr den Unterschied zwischen einer freiheitlich-demokratischen Gesellschaft, in der es Pluralität gibt und unterschiedliche Lebensentwürfe möglich sind, und anderen Gesellschaften. Und da fangen wir an, in diesen Graben uns anzuschauen. Die wollen natürlich Freiheitsrechte für sich selbst und sind aber auch sehr schnell bereit, die Rechte anderer einzuschränken. Und das ist eine Reaktion darauf, dass sie das tatsächlich auch mitbekommen haben.
Sie warnen in Ihrer Studie auch davor, dass die Abwertung bestimmter Gruppen, wie zum Beispiel Muslime, haben wir schon angesprochen, Asylbewerber, Sinti und Roma, deutlich zugenommen habe. Woher kommt diese Ablehnung? Liegt es vielleicht auch daran, dass wir einfach zugeballert werden mit negativen Nachrichten und dann immer mal wieder erwähnt wird, woher die Menschen kommen?
Das ist mit Sicherheit auch ein Punkt, der sprechen Sie etwas an, was wir im Grunde genommen auch beobachten können. Das haben wir nicht unmittelbar in unserer Studie, aber das ist im Grunde auch eine Form von medial vermittelten Erfahrungen mit Menschen oder bestimmten Gruppen gibt. Und ja, es gibt gerade insbesondere auch hier in den Privatsendern einen bestimmten Kontext, in dem Muslime immer wieder auftauchen, in den sie immer wieder gesetzt werden. Terrorismus beispielsweise, Bedrohung und Ähnliches. Das reicht aber auch teilweise bis zur Gestaltung von Titelbildern, Coverbildern, wie zum Beispiel beim Spiegel. Da haben Sie völlig recht. Allerdings muss man bedenken, dass das nicht passieren würde, wenn es nicht auf der Seite der Adressaten, also sprich der Zuschauer oder Leserin, auch eine Reaktion gäbe, beziehungsweise ein Bedürfnis danach. Das wird ja aufgegriffen. Das wird nicht erst dadurch erzeugt. Das heißt, hier geht es darum, warum sind die Menschen so bereit dazu, eine derart Bedrohungserleben, eine derartig starke, massive autoritäre Aggression, tatsächlich autoritäres Bedürfnis zu haben und Gruppen wahrzunehmen, die irgendwie abweichend sind, anders und die dementsprechend auch zu Recht mit Einschränkungen rechnen müssen. Und hier sagen wir, das ist die sozusagen psychische Innenseite einer autoritären Dynamik, nämlich das tatsächlich die autoritäre Reaktion bei den Individuen.
In Deutschlandfunk Nova, Dr. Oliver Decker von der Universität Leipzig über die Studie der Uni über unter anderem Ausländerfeindlichkeit.
Deutschlandfunk Nova, Update.
Die Supermärkte, die fangen ja Ende August schon mit den Leckereien, den Lebkuchen und sowas an. Aber heute hat der deutsche Einzelhandel ganz offiziell das Weihnachtsgeschäft eröffnet. Völlig egal, die Coolen warten natürlich bis zum Vormittag des 24.12. und holen noch schnell was an der Tanke für die Geschenke. Aber es gibt ja auch die frühen Geschenkekäufer, die sich viele Gedanken machen, auch über einen selbstgemachten, einen gebastelten Adventskalender. 24-facher Spaß vor Heiligabend. Unsere Reporterin Rebecca Endler ist jetzt nicht unbedingt unsere Go-To-Person, wenn es um selbstgebastelte Dinge geht, ne?
Nee, das jetzt nun wirklich nicht. Zumindest nicht, wenn es irgendwem nachher auch gefallen soll.
Aber trotzdem haben wir sie rausgeschickt, um herauszufinden, ob ihr was bastelt, was ihr so bastelt und was das über eure Beziehungen aussagt.
Hallo, kriegst du einen Adventskalender?
Ja, kriege ich, aber möchte ich nicht drüber reden.
Das war sehr intimes Adventskalender. Ich glaube, dieser Mann bekommt einen erotischen Adventskalender. Es gibt sie alle. Solche mit Sexspielzeug, mit Büchern, mit Essen aller Art. Hochsaison haben außerdem noch Exemplare getrennt nach Mann und Frau. Für die Frau Beauty-Adventskalender, Schmuck-Adventskalender oder, habe ich mir nicht ausgedacht, Einhorn-Adventskalender. Für den Mann natürlich bitte nur Bier, Gin, Whisky, Werkzeug oder Fußballkram. 24 mehr oder weniger überraschend gefüllte Türchen, fertig verpackt und versandbereit. Aber die Königsklasse ist und bleibt der selbstgebastelte Adventskalender.
Kriegst du einen oder machst du einen?
Ja, ich habe schon ein paar Mal einen gemacht für meinen Freund, einen selbstgemachten. Vielleicht was Gestricktes, selbstgebackene Kekse. Also ich habe was gebacken oder ja, irgendwas Süßes.
Ja, also ich habe meinem Freund, ich habe ihm schon mehrmals einen gemacht selber. Und tatsächlich habe ich nie irgendwas gekriegt und dachte schon so, okay, irgendwie voll scheiße. Ich mache mir voll die Gedanken.
Es kann natürlich sein, dass zum Beispiel eine Person den Adventskalender total wichtig findet. Das sind oft mehr die Frauen. Und für den Mann ist das nicht so wichtig.
Elisabeth Qingying-Feurich ist Paartherapeutin und Mediatorin. Und dass sie hier ein bisschen lachen muss, das liegt daran, dass es auch ein bisschen lustig und traurig ist, wie viel mehr Bedeutung so ein Adventskalender für einige hat. Meine kleine, völlig unrepräsentative Umfrage hat ergeben, es sind Frauen, die Kalender basteln, verschenken und nicht zurückbekommen. Aber ist das jetzt ein Grund, sich gleich Gedanken um die Beziehung zu machen?
Es ist immer schade, wenn so die Lockerheit verloren geht beim Schenken und zu viel Bedeutung mit reinkommt. Also fast schon in Richtung, wie viel bin ich dir wert? Also an dem Adventskalender kann ich ablesen, wie viel bin ich dir wert?
Würdest du sagen, dass ein Adventskalender-Bastel was sehr Intimes ist, weil es auch ein bisschen ein Gradmesser dafür ist, wie gut man den anderen kennt?
Auch, ja, weil man ja dann individuell auf die Bedürfnisse des Partners eingeht, ne? Und dann, der wird natürlich dann auch noch hübsch hergerichtet und in Szene gesetzt.
Darf ich fragen, wer den kriegt?
Sie. Und während die eine sich super viel Gedanken gemacht hat, verrät mir ihre Freundin...
Gerade einen gekauft.
Ah, was denn für einen?
Schokolade. Ganz normal.
Ja, also ich wäre enttäuscht.
Es ist ja absolut auch eine Typfrage. Also es ist, glaube ich, wirklich fatal daran zu messen, wie gut in Anführungsstrichen ist eine Beziehung. Diese Messlatte gibt es sowieso nicht.
Wenn jemand 24 coole Sachen findet, dann liegt es vielleicht auch einfach daran, dass der andere ein cooles Hobby hat. Oder dass man sehr viel Zeit hat. Oder Geld. Oder eben besonders kreativ basteln kann. Problematisch ist es, wenn das eigene Selbstwertgefühl mit dem Schenken oder dem Geschenk verbunden ist, sagt Elisabeth Feurich. Ein verletztes Selbstwertgefühl ist es auch, das uns enttäuscht oder wütend werden lässt.
Umso wichtiger ist es, das zu lösen, das Selbstwertgefühl vom Feedback des anderen im Grunde. Was eine große Herausforderung ist.
Kein Adventskalendertürchen der Welt verbirgt ein gesundes Selbstwertgefühl.
Es wird immer deutlich, es nützt nichts. Also, weil das ist nicht der Punkt. Der andere kann mir nicht dieses gute Gefühl geben. Das findet jeder in sich selbst.
Das Gefühl, geliebt und geschätzt zu werden, lässt sich eben nicht in Geschenkpapier packen und in ein nummeriertes Säckchen stopfen.
Also das ist eigentlich auch die großartige Nachricht. Das findet jeder in sich selbst. Und auch immer. Also es steht eigentlich immer zur Verfügung. Und dann ist eben das Geschenk einfach nur ein Geschenk. Und es ist toll, wenn es passt. Und wenn es nicht passt, dann ist das auch okay. Und man freut sich, dass der andere es versucht hat.
Also Leute, stresst euch nicht. Der Adventskalender ist kein Gradmesser für die Beziehungsqualität. Und wenn doch, dann stimmt einfach irgendwas an der Beziehung nicht. Dafür kann der Advent nichts. Und wer auf Nummer sicher gehen will und jegliche Verantwortung für den Inhalt der Türchen von sich schieben will, der etabliert eben früh genug diese Geschichte.
Und da hängen wir einen auf, der ist schon fertig. Und wer bringt dann kleine Geschenke?
Der Wichtel.
Deutschlandfunk Nova. Update.
I will fight for your guns. Deutschlandfunk Nova ist hier. Das Update. I will fight for your guns. Mit so einem Wahlspruch kann man in den USA ins Unterhaus des Bundesstaates Nevada einziehen. Ist passiert heute Nacht unserer Zeit bei den Midterm Elections. Und zwar hat Dennis Hoeff, Kandidat der Republikaner, mit diesem Spruch eine Mehrheit von 63% bekommen. Das heißt, er darf eigentlich ins Unterhaus einziehen. In diesem Fall ist es aber leider nicht mehr möglich. Ilka Knigge aus dem Deutschlandfunk Nova Team. Er zieht nicht ein,
weil er verstorben ist. Mhm. Und zwar nicht am Wahltag, sondern schon am 16. Oktober, also schon so gut vor 3 Wochen. Und das Skurrile daran ist, dass er trotzdem auf dem Wahlzettel stand. Er wurde also trotzdem gewählt und, du hast es eben gesagt, hat die Wahl auch trotzdem gewonnen.
Mein Drucker schafft ein paar hundert Kopien pro Minute, glaube ich. Haben die das nicht hinbekommen, neue Wahlzettel zu drucken? Oder wenn er vor einigen Wochen verstorben ist, wieso steht er dann noch zur Wahl?
Weil kein anderer Kandidat nachnominiert wurde. Hm. In den USA ist es so, dass die Kandidaten nur von der Wahlliste genommen werden, wenn jemand anderes an ihre Stelle rückt. Das war hier nicht so, also stand Dennis Hoeff noch drauf.
Hat es denn niemand gewusst, dass er gestorben ist?
Halte ich für unwahrscheinlich. Ja. Hoeff war ziemlich bekannt, er hatte mehrere Bordelle, war in so Reality-TV-Shows zu sehen und nannte sich selbst The Trump of Perham, also der Trump seines Ortes. Passte auch ganz gut. Business Insider hat diesen Spruch von ihm abgedruckt. Women were like, yeah, we won't vote for him till they go behind the fucking ballot box and nobody's looking. Boop, I want a man. I don't give a shit how many pussies he grabs. I want a man that'll make things happen. Also Frauen sagen erst, sie wählen Trump nicht, dann stehen sie hinter der Wahlurne und wollen einen Mann, der was regelt, vollkommen egal, wie viele Pussys er begrapscht hat.
Hm, also Trump 2 kommt nicht ins Unterhaus in Nevada, aber er ist ja gewählt. Was passiert mit seinem Sitz?
Wahrscheinlich wird ein Republikaner nachnominiert, weil man davon ausgeht, dass die Leute ihn für seine Partei gewählt haben. Also ist der aktuelle Stand.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Das Thema bedingungsloses Grundeinkommen sorgt immer wieder für sehr schöne Diskussionen. Weltweit gab es schon Experimente damit und in Deutschland ist es sehr umstritten, dass die Menschen Geld bekommen, ohne dass sie arbeiten gehen. Der Generalsekretär der SPD, Lars Klingbeil, hat heute einen Vorschlag gemacht, der ein bisschen in die Richtung geht, aber dann doch anders ist. Er schlägt ein Grundeinkommen mit Bedingung vor. Er sagt, es könnte so aussehen. 6 Jahre arbeiten, das ist die Bedingung, und dann 6 Monate Auszeit nehmen. Oder 12 Jahre arbeiten und dann 12 Monate Auszeit nehmen. Und in denen bekommt man dann Geld vom Staat in diesen Monaten, und zwar 1000 Euro netto pro Monat. Und die Krankenkasse wird auch bezahlt. Wie das konkret aussehen könnte, darüber sprechen wir jetzt mit Lars Klingbeil. Guten Abend.
Schönen guten Abend.
Warum glauben Sie, brauchen wir so eine Auszeit?
Wissen Sie, das hat bei mir mit ganz vielen Gesprächen, Erfahrungen mit Situationen der letzten Monate, letzten Jahre zu tun. Und ich habe gemerkt, dass die Aussage, dafür bräuchte ich eigentlich mal Zeit, dass die immer mehr wurde. Und ich glaube, es gibt einfach viele Menschen, die stecken im Berufsalltag drin, die stecken in anstrengenden Jobs an. Und das, was Zeit für Familie, Zeit für Ehrenamt, Zeit für Erholung, Zeit auch für eine Neuorientierung, da gibt es einen großen Bedarf. Und ich habe ja gemerkt, dass eine Diskussion über das bedingungslose Grundeinkommen immer mehr an Fahrt aufgenommen hat. Und habe mich gefragt, wie kann man eigentlich Arbeit und die Frage eines Grundeinkommens zusammenbringen. Und das ist das Modell, was ich jetzt mit dem Grundeinkommensjahr vorschlage, dass ich sage, für jedes Jahr, dass jemand arbeitet, kriegt man eben einen Monat die Möglichkeit auszusteigen, also nach 6 Jahren Arbeit für ein halbes Jahr, nach 12 Jahren Arbeit für ein Jahr aussteigen, und der Staat würde einem dann 1000 Euro netto im Monat zur Verfügung stellen. Davon könnte man eben diese Auszeit auch finanzieren, und ich freue mich darüber, dass das Modell heute wirklich leidenschaftlich an vielen Stellen diskutiert wurde, aber ich auch merke, es gibt einen großen Bedarf, genau solche Fragen zu diskutieren.
Als ich heute davon gelesen habe, habe ich erstmal gedacht, wenn wir als Gesellschaft, wenn wir als Deutschland so stark sind, dass wir uns sowas leisten können, so ein Jahr mal Auszeit nehmen, auch Geld dann bekommen innerhalb dieses Jahres, dann finde ich, da muss man es auch richtig machen, weil 1000 Euro, die reichen in vielen Städten gerade mal für die Miete, für 1,5 Zimmer.
Ja, es ist ja eine Situation, auf die man sich vorbereitet, weil ich ja über 6 Jahre weiß oder über 12 Jahre weiß, dass eben diese Phase kommt. Das ist in der Tat einer der Punkte, die ich heute gehört habe. 1000 Euro sind zu wenig. Es muss aber auch sozusagen, und deswegen habe ich auch ein durchgerechnetes Konzept vorgelegt, weil ich natürlich will, dass das Ganze auch finanzierbar ist. Aber ich glaube, wenn man sich 6 Jahre vorbereitet auf eine solche Situation, auf eine solche Auszeit, dann kann man auch was zur Seite legen, und dann sind 1000 Euro eine gute Grundlage, um in dieser Zeit sich wirklich auch die Auszeit zu gönnen, sich auf was Neues zu konzentrieren. Und insofern ist das ein Modell, was mit Realismus auch verbunden ist.
Glauben Sie denn, das könnte in allen Jobs, in allen Branchen funktionieren, dass man so eine Auszeit macht und danach wieder an gleicher Stelle im Unternehmen weitermacht, wo man aufgehört hat? Weil es ist ja teilweise bei Leuten mit Kindern schon schwer genug, wenn die wieder zurückkommen.
Das ist ein totaler Kulturwandel, der natürlich da ist und den ich auf dem Arbeitsmarkt auch anstrebe. Aber es hat eben genau damit zu tun, dass ich sehe, dass Arbeit dadurch attraktiver wird, wenn es diese Auszeiten gibt. Und es hat viele Parallelen übrigens auch zu der ganzen Frage mit dem Elterngeld. Also da gab es auch genau diese Debatten. Kann das eigentlich funktionieren? Kann der Staat das bezahlen? Wie ist das denn, wenn die nach dem Jahr zurückkommen? Also diese Fragen gab es auch alle. Und heute, so ist zumindest meine Wahrnehmung, stellt niemand mehr das Instrument des Elterngeldes in Frage, sondern alle sagen, das ist sinnvoll, dass es eingeführt wurde. Und auch hier in einem Arbeitsmarkt, der sich wandelt, wo wir doch wissen, die Arbeitgeber brauchen Arbeitnehmer, müssen sich mit der Frage beschäftigen, wie können wir eigentlich Jobs attraktiver machen? Da wird dieses Modell auch funktionieren, da bin ich mir sicher.
Und die Wirtschaft, kann die das verkraften? Weil wir haben Fachkräftemangel zum Teil. Was ist, wenn der Ingenieur nach 6 Jahren sagt, ich bleibe jetzt ein halbes Jahr weg?
Das wird dazu führen, dass er mit frischen Gedanken zurückkommt, dass er sich neu orientiert, dass er auch neue Ideen sammelt. Das wird dazu führen, dass die Pflegekraft, die über 6 Jahre alles gegeben hat, und wenn man mal mit Menschen redet, die in der Pflege arbeiten, das ist ein wirklich richtig anstrengender Job. Und wenn die dann mal ein halbes Jahr Zeit haben, sich zu erholen, dann wird das dazu führen, dass alle danach auch anders motiviert, anders begeistert wieder in die Jobs zurückkommen.
Wenn wir schon mal sprechen, warum nur diese kurze Auszeit mit dem Grundeinkommen, warum nicht ein wirkliches bedingungsloses Grundeinkommen?
Ich bin als Sozialdemokrat der festen Überzeugung, dass Arbeit ganz zentral ist in unserem Leben. Das ist sinnstiftend, das hilft auch sozusagen, um soziale Beziehungen zu haben. Also Arbeit hat für mich was sehr Zentrales, und einfach diese Idee vom bedingungslosen Grundeinkommen, ich finde die Diskussion spannend, aber ich bin nicht davon überzeugt, dass das Konzept funktionieren kann, wo man Menschen einfach so als, ja, ich sag's mal auch als Art Stillhalteprämie einfach 1500, es gibt ja sehr unterschiedliche Konzepte auch, aber einfach denen Geld überweist und sagt, jetzt guckt, was ihr macht. Und mein Konzept ist ganz zentral gebunden daran, dass man arbeiten geht, dass man im Erwerbsleben steht, aber dann auch solche Auszeiten hat. Und insofern ist mir sehr wichtig, das Ganze an Arbeit auch wirklich zu koppeln.
Der Generalsekretär der SPD, Lars Klingbeil, in Deutschlandfunk Nova.
Deutschlandfunk Nova. Update.
In den Offices der ARD-Studios New York auf der Third Avenue um die Ecke von Grand Central Station. Da war in der Nacht und auch heute und auch gestern schon einiges los. Nicht nur wegen der US-Kongresswahlen, sondern wegen Marie. Das New Yorker ARD-Studio hat Montagabend Folgendes getwittert. Achtung, bitte per Mail direkt an Marie, bin heute nicht im Office. Dieser Tweet sollte aber irgendwie eine direkte Nachricht sein, nicht offiziell in den Kanal gehen, aber Twitterer haben dann eben gefragt, Hashtag wer ist Marie? Guten Abend nach New York. Marie, hallo.
Hallo.
Marie, wer bist du?
Ja, ich bin Marie, ich bin 25 Jahre alt, komme aus München und bin jetzt hier Hospitantin im ARD-Studio für einen Monat und ja, bin über Twitter irgendwie bekannt geworden, zumindest mein Name jetzt.
Absolut. Erstmal, du Glückliche, dass du da arbeiten kannst. Das ist, glaube ich, ein ganz toller Job. Aber was ist da falsch gelaufen mit diesem Tweet?
Also wir wissen es immer noch nicht so genau, wie es abgelaufen ist. Also ich bin am Morgen aufgewacht und habe plötzlich gesehen, dass ich ganz viele Nachrichten auf meinem Handy habe. Und dann habe ich gesehen, aha, es gab einen Tweet, aha, warum? Ja, wie? Und dann habe ich gesehen, dass ganz viele reagiert haben. Aber genau, dieser Tweet war eigentlich nie für Twitter reserviert, sondern eigentlich, ja, da sollte eigentlich an jemand anderen gehen.
Jetzt haben die Kollegen oder ihr generell im ARD-Studio in New York ganz cool reagiert, auch mit den ganzen Anfragen und es gab irgendwie ganz lustige Konversationen hin und her. Du hättest ja auch selbst reagieren können. Es gab, glaube ich, auch einen Fake-Marie-Account, genau, wo sich jemand ausgegeben hat als Marie. Mhm. Du aber genau nicht, ne? Du hast dich gar nicht geäußert,
Petra. Ich nicht, nein. Nee. Wir haben das einfach so gesagt, wir machen das so. Und genau, dieser ARD-New York-Marie-Kanal oder wie auch immer heißt, das war nicht ich. Wir fanden es sehr amüsant, dass sich sofort jemand auf diese Story gestürzt hat und dann einen Fake-Account gemacht hat. Das fand ich auch sehr spannend. Aber genau, ich habe mich jetzt selber dazu noch nicht geäußert, weil man ehrlich gesagt auch nicht ahnen konnte, in welche Richtung das geht. Also es waren ja dann wahnsinnig, wahnsinnig viele Tweets. Und am Anfang, am Morgen hat sich so ein bisschen ergeben, kam immer mehr rein und das ist ja dann wirklich... Ja.
Euch ist es dann irgendwann aufgefallen, auch mit dem Hashtag, als er getrendet hat. So, jetzt bist du berühmt. Wann moderierst du den Samstagabend im Ersten?
Ja, so berühmt bin ich jetzt leider noch nicht. Es ist ja auch nur der Name, muss man dazu sagen. Ich mache hier viel für Instagram und Twitter mit, darf hier viel machen und ich hoffe, dass ich dadurch auch bekannt werde und nicht nur, dass jetzt jemand einen Tweet an mich geschickt hat.
So, durch ordentliche, ehrliche Arbeit. Ja, so muss das genau sein. Genau. Und das sind ja spannende Zeiten, in denen du gerade in den USA bist.
Voll, total.
Die Midterms, was genau, habt ihr erlebt?
Die Midterms, ich habe gestern Straßenumfragen noch gemacht in der Früh und genau die Stimmung einfach mitbekommen. Und ja, es ist total spannend, jetzt genau zu dieser Zeit hier zu sein und jetzt auch mit dem Ergebnis. Ja, macht einfach total viel Spaß und man kann viel ausprobieren, viel Neues kennenlernen.
Hashtag wer ist Marie? Du bist Marie, danke, dass du mit uns
Marie
gesprochen hast.
Ja, danke
live
euch
aus New York. Dankeschön. In Deutschlandfunk Nova im Update. Und das war das Update am Mittwochabend. Ilka Knicke war auch mit dabei. Wir sind raus. Tschüss. Mein Name ist Ralf Günther. Bye.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Montag bis Freitag. Immer zwischen 18 und 20 Uhr.
Mehr auf deutschlandfunknova.de.